Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wir beschäftigen uns in dieser Stunde mit Spiritualität in unserer Weltgegend. Da gab es schon Kulte in der Steinzeit. Jetzt sind wir in der Zeit, in der sich das Christentum in Mitteleuropa ausbreitet. Es ist die Geschichte der Mission. Dazu sprach ich mit Professor Klaus Fitschen. Der leitet das Institut für Kirchengeschichte an der Uni Leipzig und er hat ein Buch geschrieben, Wie die Deutschen Christen wurden. Herr Fitschen, wir sprechen jetzt über eine Zeit, die so 1000 bis 1500 Jahre zurückliegt. Wie stabil ist denn da eigentlich die Quellenlage?
Die Quellenlage ist für die Frühzeit, fürs Frühmittelalter schwierig. Viele Quellen sind Heiligen, Viten, also Lebensbeschreibungen von Heiligen, die viel später entstanden sind, als diese Leute selbst gelebt haben. Es wird dann so besser im 8. Jahrhundert, da begegnen uns Leute wie Bonifatius. Da sind die Überlieferungen dann schon recht zuverlässig.
Aber in dieser frühen Zeit, da wissen wir ja einiges über das Ende des Römischen Reichs. Wir wissen was über die Völkerwanderung, über Kirchenvater Augustinus. Hilft das?
Das hilft hier und da. Was wir eben wenig wissen, ist die Zeit dann so im 6., 7. Jahrhundert. Es hat ja auch schon jemanden gegeben, der behauptet, diese Zeit hätte es nie gegeben. Das ist natürlich so nicht richtig. Aber die Quellenlage ist eben sehr verstreut. Wir wissen ein bisschen was aus dem Frankenreich, also aus dem Reich, das zu dieser Zeit im Wesentlichen noch westlich des Rheines liegt. Aber die Missionsgeschichte ist ganz schwierig nur zu erhellen.
Jetzt schauen wir uns diese Missionsgeschichte mal an. Das ist ja nicht immer unbedingt eine Geschichte von Barmherzigkeit und Nächstenliebe, sondern auch von robuster Überzeugung. Nehmen wir mal den heiligen Bonifatius, den Sie gerade schon angesprochen haben. Der fällt ja im Jahr 723 auf einem Kultplatz bei Geismar die Donareiche. Und weil er nicht vom Blitz erschlagen wird, erkennen die Germanen, dass also Bonifatius Gott stärker sein muss als ihr eigener, lassen sich taufen. Ist ja eine wilde Geschichte.
Ja, wilde Geschichten gibt es natürlich viele und man muss sich dann immer überlegen, was eigentlich hier erzählt wird. Das ist natürlich eine typische Symbolhandlung, aber dadurch werden diese Leute, die das sehen, und das sind ja nur die, die da sind, auch nicht gleich automatisch zu Christen und alle anderen mit ihnen, die in dem heutigen Deutschland leben. Das ist natürlich auch ein Ereignis, das erst einmal literarisch ist und besagen soll, dass hier ein religiöser Wandel vorangetrieben wird.
Und wie findet der Forscher da jetzt den wirklich historischen Kontext, den Zusammenhang, diesen Kern?
Ja, das ist eben sehr schwierig. Das ist eine Frage der Interpretation. Aber man muss eben sagen, wir haben immer nur kleine Ausschnitte. Und es wird erst da interessant, wo wir zur Zeit Karls des Großen wissen oder merken, dass es in Deutschland ein Netz von Pfarreien gibt, also von Priestern, die vor Ort sind und dort offensichtlich das Christentum verbreiten.
Da spielen ja die Missionare auch eine wichtige Rolle. Es gilt aber die Faustregel, Geschichte wird von Siegern geschrieben. Und wenn man jetzt über Bonifatius spricht, über Willibald, über Wunibald, über Walburga oder andere, die heute noch in der Kirche verehrt werden, dann weiß man was über die. Aber was weiß man denn über die, die überzeugt worden sind oder sich vielleicht nicht überzeugen lassen wollten?
Ja, das ist eben eins der Probleme. Also wenn Missionare nach Thüringen kommen, also in das damalige Thüringen müsste man sagen, dann finden sie dort Leute vor, die schon irgendwann missioniert worden sind, jetzt aber vom christlichen Glauben offensichtlich wieder abgekommen oder einfach wieder in ihre alten Sitten zurückgefallen sind. Also es ist ganz einfach so, dass es schwierig ist zu ermessen, was es bedeutet, jetzt missioniert zu sein. Also man muss sich wahrscheinlich eine Holzkirche vorstellen, wo die Leute sonntags hinkommen. Ein Priester, der mehr oder minder schlecht Latein kann und dort die Messe liest. Alles andere ist, wie gesagt, schwer zu sagen. Karl der Große versucht ja generell auch, das Kirchenwesen in seinem Reich zu ordnen. Das gelingt ihm offensichtlich auch einigermaßen. Aber was in den tiefen Wäldern und Sümpfen seines Herrschaftsgebiets wirklich stattfindet, ist tatsächlich schwer zu sagen.
Missionsgeschichte ist ja auch in Europa wahrscheinlich immer auch eine Geschichte von Macht und Gewalt.
Ja, es ist natürlich auch eine Geschichte der Herrscher, die erkennen, dass das Christentum ihnen den Zugang zu einem größeren Kulturraum bietet. Das wäre typisch für die skandinavischen Könige, das wäre auch typisch für den polnischen Herrscher Mieszko. Also die Erkenntnis, hier gibt es noch mehr zu gewinnen, sozusagen, nämlich den Anschluss an die Zivilisation. Gewalt hat es sicherlich gegeben, aber es ist nicht so, dass alle Menschen durch Gewalt zum Christentum gebracht wurden.
In dem Zeitraum, über den wir sprechen, war ja eine Religion im heutigen Deutschland immer präsent, das Judentum. Vor 1700 Jahren hat ja Kaiser Konstantin nicht nur den Sonntag zum gesetzlichen Ruhetag erklärt, sondern auch in Köln erlaubt, Juden in den Rat der Stadt zu berufen. Inwieweit spielt denn die jüdische Geschichte, die wir ja, wenn wir uns auf unsere christlich-jüdischen Wurzeln berufen, immer wichtig ist, hier eine Rolle?
Also den Begriff christlich-jüdische Wurzeln finde ich nach Auschwitz nach wie vor schwierig und ich verwende ihn selber auch nicht. Das Judentum ist immer in einer prekären Situation gewesen, bis in die Neuzeit hinein, hat schon im Mittelalter schwere Verfolgungen erlebt. Klar ist, dass es jüdische Gemeinden gab. Köln war eine römische Stadt und Konstantin, das ist auch umstritten, was er eigentlich wollte, wollte er die Juden zu den öffentlichen Lasten heranziehen, indem er sie in das berief, was sie den Rat nennen, das Gremium der Dekurionen, oder wollte er sie in gewisser Weise aufwerten. Also die Judenpolitik der spätrömischen Kaiser ist da uneinheitlich. Das Judentum ist ein Teil unserer Geschichte, ohne jeden Zweifel. Wenn man nach Worms fährt und Speyer und so weiter, dann ist das dort deutlich sichtbar.
Gehen wir zurück zu den Christen und schauen mal Matthäus 28. Was bleibt denn da von dem Missionsbefehl, wo es heißt, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden, tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Also allein die Verben, ruft, tauft, lehrt, das klingt ja sehr nach Überzeugungsarbeit, nach Freiwilligkeit, aber der Blick in die Geschichtsbücher zeigt auch was anderes.
In der Zeit, in der der Text entstanden ist, blieb dem Christentum ja auch nichts anderes übrig, als zu überzeugen, zu werben, die Grundinhalte des Christentums vor der Taufe zu lehren. Und in der Zeit des römischen Imperiums hat es in dem Sinne auch keine organisierte Mission gegeben. Das Christentum hat sich halt mit den Handelsschiffen sozusagen verbreitet und natürlich auch durch Überzeugungsarbeit, so muss man das nennen, vor Ort. Durch die konstantinische Wende, als das Christentum staatlich bevorrechtigt wird, ändert sich das so ein bisschen. Die soziale Attraktivität des Christentums wächst und vor allem entsteht das Problem, dass der Staat versucht, zwischen Christen Gruppen zu entscheiden und das, was man dann Ketzereien nennt, zu bekämpfen. Aber grundsätzlich ist es doch so, dass das Christentum sich am Anfang ausbreitet. Dass das im Mittelalter häufig anders aussieht, ist klar, aber man muss auch gucken, wo man hinguckt. Die Kreuzzüge sind keine Missionsorganisation in dem Sinne. Also da soll das Christentum eigentlich gar nicht so sehr ausgebreitet werden. Und alle anderen Kreuzzüge in Europa sind es auch nicht.
Irgendwann haben wir es aber dann, das christliche Abendland, auf die sich ja viele auch beziehen, auch gerade jetzt in der Gegenwart am äußersten rechten politischen Rand. Da passiert aber was ganz Interessantes. Da gibt es auch Gruppen, das haben wir vorhin gehört, die beziehen sich auf vorchristliche Kulte. Andere wiederum argumentieren mit dem christlichen Abendland. Wie kommt man denn durch diese Melange?
Ja, die Melange ist natürlich eine typisch neuzeitliche Melange unterschiedlicher Elemente. So entstehen, könnte man sagen, Patchwork-Ideologien. Das christliche Abendland ist ja eigentlich eine katholische Erfindung, müsste man sagen. Als der Gedanke aufkommt, sind Protestanten durchaus auch dagegen. Und bis heute ist das gelegentlich noch so in katholischen Kreisen. Also der Papst ist die Mitte dieses Abendlandes. Das ist nicht unbedingt ein protestantischer Gedanke und alles, was vorchristlich ist oder sein soll, ist wiederum ja auch schon eine Komposition aus den unterschiedlichsten Elementen. Was man für germanisch erklärt, kommt dann quellenmäßig aus einem Raum, der, sagen wir mal, mindestens 1000 Kilometer in der Ausdehnung von Nord nach Süd ist oder sogar noch mehr.
Den Raum können wir sogar noch größer machen. Theodor Heuss hat ja mal gesagt, es gibt drei Hügel, von denen das Abendland seinen Ausgang genommen hat. Golgatha, die Akropolis und das Kapitol, also Jerusalem, Athen, Rom. Aus all dem ist das Abendland geistig gewirkt und man darf alle drei, man muss sie als Einheit sehen. Gilt diese Heuss-Aussage, die jetzt auch schon 70 Jahre auf dem Buckel hat, gilt die noch?
Also Theodor Heuss war ein großer Bundespräsident, ein großartiger Mensch, der hochgebildet war. Das kann man heute in dieser Vollmundigkeit nicht sagen. Und alles, was mit Abendland zu tun hat, einschließlich des Aachener Karlspreises, ist ja durchaus auch im Geist der zweiten deutschen Nachkriegszeit nach 1945 entstanden, um eine kulturelle Identität zu beschreiben, hier durchaus des Westens gegen den Kommunismus in Osteuropa. So vollmundig kann man das heute nicht mehr sagen. Und wie ich sagte, der Abendland-Begriff ist auch durchaus problematisch.
Dann lassen wir das Abendland mal beiseite, schauen aber auf die christliche Prägung des heutigen Deutschlands. Wäre das heutige Deutschland ohne christliche Prägung in dieser Art und Weise überhaupt vorstellbar? Ich weiß, das ist die Frage nach der Kaffeesatzleserei.
Ich habe eine Glaskugel hier. Also, was man sich überlegen kann, was wäre, wenn Kaiser Konstantin nicht Christ geworden wäre? Was wäre also, wenn das Christentum nicht staatlich bevorrechtigt worden wäre? Gut, es wäre im Osten des Römischen Reiches wahrscheinlich da gewesen, aber ob es in Westeuropa sich so deutlich entwickelt hätte, ist die große Frage. Das ist eigentlich der Punkt, dass man in der römischen Spätantike das Christentum so stark gemacht hat, dass es eben das Frühmittelalter mit seinem Zerfalls- und Transformationsprozess überleben konnte in Form der Kirchenorganisation und einer Theologie. Sie haben Augustinus erwähnt, die offensichtlich veränderungskompatibel war.
Professor Klaus Fitschner leitet das Institut für Kirchengeschichte an der Uni Leipzig. Er hat das Buch »Wie die deutschen Christen wurden« geschrieben. Vielen Dank, Herr Fitschner.
Danke Ihnen.